Herzlich willkommen zurück zu Center Talks, Episode 1.41, dieses Mal wieder in Deutsch, die Super Bowl Review Show. Es ist Montag, der 8.2., 17.17 Uhr, um genau zu sein. Und der Super Bowl ist wenige Stunden abgepfiffen. Und ich freue mich, dass ich zwei Gäste habe, mit denen ich ein wenig über das Spiel und was sonst da noch so alles passiert ist, quatschen kann. Da wäre zum einen der Jesse.
Hey,
und der Christopher.
Christoph, aber hallo.
Ja, Christoph, Entschuldigung. Ja, ich heiße selber mit zweiten Namen Christopher, daher kommt die Nummer. Christoph, ist der Christoph, der Ordnung halber, du bist Fan welches NFL-Teams?
Der Giants, leider.
Ah, sympathischer Mann. Sehr sympathischer Mann.
Ja,
Ja,
was hart scheint, Fan zu
wir
sein.
sind also Leidensgenossen quasi.
Gut,
Ja, so ist das manchmal. Ich habe ja lange darauf gewartet, dass die Chiefs Eli Manning signen, um Tom Brady zu verhindern, aber irgendwie wollten sie das dann doch nicht. wir sind alle ausgeschlafen, ihr Lieben, und es gibt eine Menge zu besprechen, was den Super Bowl angeht, obwohl doch deutlich weniger, als ich mir das erhofft hatte. Und ein, zwei NFL-News haben wir wie üblich. All das besprechen wir nach dem Intro. Ihr Lieben, der Super Bowl ist wenige Stunden vorbei. Ich glaube, das Interessanteste am Super Bowl war im Prinzip vorher der Puppy Bowl. Bevor wir aber zum Spiel kommen, News, die gerade
Stopp,
rausgekommen
stopp, stopp,
sind.
Johann. Was war der Puppy Bowl?
Kennst du dich den Puppy Bowl? Hat
Nein,
ausnahmsweise
ich
mal
kenne
nichts
ihn.
mit halbnackten Frauen zu tun, sondern es gibt immer ein Spiel mit Hunden im Vorfeld. Quasi, das schon, da liegen dann Spielzeuge und
So
lauter Hundefälle.
Michael
Nee,
Vick-mäßig
so mit niedlichen Hunden und ohne wirkliche Kämpfe.
Spielverbot?
Hat auch nichts
Okay.
mit der Lingerie Football League zu tun. Also nie, andere Puppies.
Okay.
Also richtige Hundewelpen. Das war wahrscheinlich ja fast das Aufregendste. Aber eine Sorte News wollte ich noch rausbringen, bevor wir zum Super Bowl kommen. Das kam nämlich eben frisch reingeschneit, betrifft deine Arizona Cardinals, lieber Jesse. Es sieht wohl so aus, als würde man sich von Patrick Peterson trennen oder er wird gehen. So, ich weiß, retiren wird er vermutlich noch nicht, aber ja, Langzeit-Cornerback Patrick Peterson bei den Arizona Cardinals wird wohl nächste Saison nicht mehr bei den Cardinals spielen.
Ja,
Das
der
dazu.
geht ja tatsächlich in die Free Agency, also das heißt, man lässt ihn dann wahrscheinlich einfach gehen.
Ja, ziemlich sicher.
Genau. Er hat immer gesagt, er würde gerne seine Karriere bei den Cardinals beenden, hat dann aber auch immer mal wieder ein bisschen Stress gemacht und in den letzten zwei Saisons war er meiner Meinung nach eben kein Elite-Cornerback mehr, deswegen ist das eigentlich kein großer Verlust.
Ja,
Also es ist
ich auch
guter
schon.
Corner,
Ja.
Starting Corner, aber es ist jetzt nicht. Es kommt nicht überraschend.
Ja, und ich meine, er ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Ne? Man muss natürlich dazu sagen, was bei all diesen Geschichten jetzt hinzukommt, gerade bei diesen älteren Spielern, die Situation ist ja in 2022 oder in der kommenden Saison 2021, 2022 ja tatsächlich so, dass das erste Mal seit vielen, vielen Jahren die Cap Space sinken wird. Und das wird einige Teams in Bredouillen bringen, weshalb ich mir durchaus vorstellen könnte, dass es da noch einige andere Cuts geben wird. Christoph, bei unseren Giants zum Beispiel, ich habe gelesen, dass wohl ziemlich sicher Nate Solder nicht zurückkommen wird, was jetzt kein großer
Okay.
Verlust ist, muss man ehrlich sagen.
Ja.
Aber die Giants können halt, indem sie ihn quasi vor einem gewissen Datum cutten, ungefähr 10 Millionen an Cap Space rausholen. Und das.
Apropos 10 Millionen, die haben Chriso und ich gestern, also Chriso ist der Spitzname von Christoph, gestern gewonnen, als wir 20 € in einem illegalen Wettbüro auf 31 zu 9 gesetzt haben.
Ah, ja schön, dann kannst du mir ja mal eine Million abgeben.
Sehr gerne. Schick mir dein PayPal-Konto.
Ja, mache ich. ja, ich habe mit Paul so diese Standard-NFL, also diese Paul hat jedes Jahr so eine Liste mit Sachen, auf die man wetten kann. Die sind wir durchgegangen. Da geht es dann darum, wer gewinnt den Cointoss? Was ist der erste Song bei der Halbzeitshow? Wer macht die ersten Punkte? Over, Under und all so ein Kram. Wir haben kläglich versagt in vielen Punkten, auch einfach, weil das Spiel leider nicht das gehalten hat, fand ich zumindest, was ich mir versprochen habe. Wie habt ihr das gesehen?
Ja, also ich fand tatsächlich, dass es auf einer Seite schon gehalten hat, weil ich war für Brady. Also ich hab ihm das absolut gegönnt, so als Sportsmann, so wie er auch seinen Erfolg auch immer feiert und so. nee, tatsächlich, weil...
Achso, das war erst gemeint. Okay.
Ja. Nee, weil er halt so fürs Team halt auch das Team halt auch im Vordergrund stellt. Also er sagt nicht, ich war's alleine, sondern alle zusammen. Und
ja.
Das halt zu schaffen, was er jetzt auch geschafft hat mit den Buccaneers oder die Buccaneers alle zusammen, das muss man halt auch erstmal machen. Ne? Verrückt einfach. Also ja. Deswegen fand ich es halt gut. Ich gebe dir recht, die Spannung hat ein bisschen gefehlt, weil die Buccaneers sehr dominant war.
Ja.
Aber man muss halt sagen, der Gameplan war perfekt. Die haben ihn auch super umgesetzt. Immer schön Druck auf Mahomes und ja, die anderen beiden ausgeschaltet, den Hill und den Kelsey.
Mhm.
Also ich fand es mega.
Also ich habe mir deinen letzten Podcast angehört, also die Preview-Show.
Mhm.
Und du hattest da, glaube ich, schon ganz gut analysiert, dass den Chiefs, oder du hattest das da als mögliches Risiko gesehen, dass die Chiefs durch die zwei Starting O-Liner, die ihnen auch noch flöten gegangen sind, Probleme bekommen sollten. Alle. Und
genau das, glaube ich. Nur noch der Starting Center war über.
Ja, genau. Aber jetzt in dem Spiel davor sind ja Left Tackle und Right Guard, glaube ich, verloren gegangen.
Nur der Left Tackle. Aber man muss halt sagen, wie gesagt, aus dem, was mal geplant war, dass der Kechi Osemele hat sich direkt Anfang der Saison verletzt. Der Mitchell Schwartz, der rechte Tackle, ist irgendwie gefühlt seit einem halben Jahr auf Injured Reserve mit einer Rückenverletzung und keiner weiß so wirklich, was Sache ist. Ja, und dann halt noch der Fischer im letzten Spiel gegen Buffalo, das hat halt wehgetan, muss man einfach sagen.
Genau, also das, ich glaube auch, was Chris so gesagt hat, der Gameplan der Buccaneers ist komplett aufgegangen. Mhm. Todd Bowles, der Defense Coordinator, der sonst eigentlich sehr, sehr blitzheavy ist, hat eigentlich darauf verzichtet, viele Blitze zu schicken, hatte ich das Gefühl.
Nee, haben die nicht viel gemacht.
Aber hat einfach wirklich eine Doppeldeckung auf die beiden Starplayer gesetzt.
Mhm.
Hat es dann geschafft. Anfänglich dachte ich, okay, die kriegen es nicht in den Patrick Mahomes im Laufspiel zu kontrollieren, aber am Ende haben dann die Outside-Linebacker das Contain gehalten und der Druck durch die Mitte hat gereicht, um ihn da irgendwie aus der Pocket zu treiben und ja, war das, was wir gestern alle gesehen haben, dass der ständig auf der Flucht einfach war und trotzdem immer noch sensationelle Pässe geworfen hat. Also das war ja unglaublich.
Da waren ja ein, zwei Dinger dabei, wenn die angekommen wären, das wären irgendwie die Pässe des Jahrtausends geworden. Insgesamt muss man sagen, also ich hatte so ein bisschen, ich habe mit Paul geguckt, Paul ist ja bekanntlich Kansas City Fan und ich hatte so echt so ein bisschen, ich habe manchmal das Spiel geguckt, habe gedacht, oh Alter, warum spielen denn da die Giants? Ne? Also das war ja, wenn man über die letzten Jahre die O-Line der New York Giants beobachtet hat, dann, das war ja gestern echt, also als wäre die O-Line so überhaupt nicht anwesend. Ne? Also das war ja Snap und irgendein Buccaneers Defense-Spieler war auf jeden Fall schon vor Patrick Mahomes. Also man kann es nicht mal Mahomes irgendwie in die Schuhe schieben, der hat einfach keine Chance gehabt. Also das war ja wirklich unter aller Sau, was die Chiefs O-Line da fabriziert hat. Und ja, also der Gameplan der Buccaneers hat zumindest defense-technisch wirklich gut funktioniert, auch mit ein bisschen Glück teilweise natürlich. Aber insgesamt muss man sagen, die Chiefs dahingehend zu halten, dass die gar keinen Touchdown machen. Gar keinen. Die haben drei Field Goals geschossen. Ja, das ist schon verdammt gut. Ja, das muss man einfach sagen. Das Run-Game der Chiefs lief besser als gedacht. 64 Yards für Edwards-Helaire bei 9 Carries. Das ist okay. Ne? Also gegen die beste Rush-Defense der Liga. Ist das in Ordnung?
Ja, ich glaube, dass das dann dadurch kam, dass also der Todd Bowles eindeutig den Fokus drauf gelegt hat, immer zwei tiefe Safeties zu haben und die Corner auch immer tief gearbeitet haben. Der hat einfach alles in die Passverteidigung gesetzt und vorne in den Rush auf den Quarterback und hat die Linebacker also eben nicht mehr benutzt, um das Laufspiel zu stoppen.
Ja,
und
also
diese, vielen, die vielen Laufspiel kamen auch erst, als die Buccaneers auf die Prevent-Defense komplett umgestellt haben,
hatte ich also, das Gefühl. Auch nochmal, 64 Yards ist jetzt auch keine Mega-Leistung, ne? Es ist nur okay. Also der Joke ist, also kaum einer wird das Spiel ja nicht gesehen haben von denen, die hier zuhören, aber das Ding ist 31-9 ausgegangen für die Buccaneers. Und wenn man sich halt mal die Zahlen anguckt, muss man sagen, sieht es eigentlich nach einem ausgeglichenen Spiel aus. Also die reinen Zahlen, ne? Kansas City Total Offense 350 Yards, Tampa Bay 340 Yards. Das ist jetzt nicht so viel auseinander. Average.
Das stimmt. Allerdings aber muss man, also ich weiß nicht, ob du alle Zahlen da hast, das Passing Grade von Patrick Mahomes hat knapp die Hälfte seiner Pässe angebracht, beziehungsweise die Hälfte seiner Pässe sind gefangen worden.
Ja.
Der hat einfach unendlich viele Pässe werfen müssen, um überhaupt diese Yards zu schaffen und hat die Hälfte halt nicht anbringen können. 26
von 49, um genau zu sein. 270 Yards mit zwei Interceptions und wie gesagt keinem Touchdown. Nee, worauf ich hinaus wollte ist, die Stats sehen sich sehr ähnlich aus und wenn man die Stats sieht, könnte man denken, das Spiel wäre deutlich ausgeglichener gewesen. Wie gesagt, Tampa Bay hat sogar 10 Yards weniger Offense. Average Yards ungefähr gleich, 5,4 für Tampa Bay, 5,1 für Kansas City. Tampa Bay ein paar mehr Rush Yards, Kansas City ein paar mehr Pass Yards. Aber man muss halt sagen, all diese Yards von Kansas City kamen eigentlich erst in der zweiten Halbzeit, als das Ding schon längst durch war. Ne? Also auch ein Travis Kelce hat 10 Catches für 133 Yards, herzlichen Glückwunsch. Die kamen halt im vierten Quarter so gefühlt. Ne? Also das Spiel war ja eigentlich, ich würde mal sagen, ab dem zweiten Quarter durchgefühlt. Also es war echt furchtbar. Am Anfang habe ich noch gedacht, okay, die Chiefs sind gut vorbereitet, ne? Die Buccaneers haben zweimal punten müssen. Kansas City hat dann ein Field Goal geschossen als erstes. Und hat dann irgendwie angefangen, sich selbst in den Fuß zu schießen gefühlt. Vor allen Dingen in der Defense. Ne? Also eigentlich viel zu viele Strafen. Kansas City
hat. Wie viele Yards Strafen haben die?
11 Strafen. Elf Strafen für über 100 Yards auf jeden Fall. Die genauen Strafen müsste ich nachgucken, aber es sind auf jeden Fall über 100 Yards. Und wenn Tampa Bay hat gerade mal 4 Strafen, wenn ich das richtig. Ja, 4 Strafen.
Genau, also dann hast du da schon mal 100 Yard Unterschied knapp. Und dann zwei Turnover, die Buccaneers halt nicht gemacht haben.
Gut, die kamen am Ende, die waren egal. Ne? Aber interessant fand ich halt, dass die. Also alle wichtigen. Spielsituationen, die Buccaneers auch nach vorne gebracht haben, waren im Prinzip verschuldet durch Kansas City Strafen. Ne? Mal bei dem ersten Touchdown-Drive haben wir ein Defense-Holding gehabt, was den Drive verlängert hat für Tampa Bay. Beim zweiten Touchdown-Drive von Tampa Bay haben wir das persönliche Foul gegen Jones. Ja, der sich von dem Center der Buccaneers hat einfach provozieren lassen. Das muss man einfach sagen. Das hätte Offsetting-Penalty sein müssen. Beim nächsten Touchdown-Drive der Buccaneers haben wir eine mehr als fragwürdige erst war das diese Interception. Da hatten sie erst eine Interception eigentlich. Matthew hatte eine Interception.
Die aufgehoben wurde.
Genau.
Genau, die von dem Holding aufgehoben wurde und dann später noch eine Pass-Interference in der Endzone.
Genau. Ne, die beide mehr als fragwürdig waren, die Calls. Und dann hast du.
Ich fand jetzt, das war nicht alles nur Glück oder Schiedsrichterentscheidungen, sag ich mal, gegen Kansas.
Doch, fand ich schon.
Nee, nicht alles. Also, ich fand auch teilweise war es auch klares Holding, also es war jetzt nicht alles so uneindeutig. Nicht alles.
Also bei dieser ersten Aktion, die du gerade oder bei der zweiten Aktion, die du angesprochen hattest, dieses persönliche Foul. Hätte ich echt gedacht, dass sie es laufen lassen. Also, dass sie dann Talk-Tut rausmachen, so heißt es in der Fachsprache, weil die sich ja wirklich nur geschubst haben. Da ist keiner zu Boden gegangen, da ist keiner an den Helm gegangen, keiner hat ins Face-Mask
gegriffen. Doch, der Jones schon. Das Ding ist halt, das war halt einfach, also das war ein Penalty, muss man sagen, das war unnötig und das war vor allen Dingen dumm. also da konnten die Refs in dem Sinne nichts für. Ja, der Center von Kansas City hat angefangen, muss man ganz klar sagen. Aber du musst halt.
O-Liner, dem so ein bisschen rumgeschubst haben.
Und ja, dann genau. Und dann hat der D-Liner ihm, ist ja so ein bisschen gegen den Helm gegangen. Eigentlich nichts Schlimmes, ja. Aber du musst halt einfach, und ich finde, dafür werden die Jungs einfach gut genug bezahlt, ja. Du musst einfach so schlau sein als Spieler und dich da nicht, du darfst dich da nicht provozieren lassen. Und es ist einfach so, das ist einfach ein Fakt, und ich will den Schiedsrichtern da überhaupt nichts in die Schuhe schieben in dem Moment. Es ist einfach so, meistens wird bei solchen Fouls ja nur der erwischt, der quasi reagiert. Also es ist ganz der selten. Zweite. Ja, genau. Also ne, die Refs, weil du siehst das in dem Moment und du kriegst erst, wenn dann was los ist, kriegst du das mit. Das heißt, der respondet, ist meistens der gecatcht wird. Ja, das war einfach saudumm. So, und dann kommst du in dem Drive ja auch noch dahin, dass du Tampa Bay wieder zu einem Field Goal hältst, eigentlich einen guten Job machst und dann im Offside bist beim Field Goal Versuch. Ja, und den damit einen First Down
schenkst. Der war ja auch im Offside. Also das ist was, da gebe ich Chris absolut recht.
Nee,
das war nicht übersehen, dass der Typ sich da einfach
war auch kein Vorwurf an die Schiedsrichter, sondern einfach die Tatsache, du schaffst es nach so einem Ding, ist das ein Erfolg, im Prinzip den Gegner zu einem Field Goal eigentlich zu halten, ja, und bist dann so blöd als Spieler und stehst im Defense Offside. Und gerade bei so einem Field Goal Ding, was langsam aufgebaut wird, und das darf dir einfach nicht passieren. Das darf dir einfach nicht passieren. Ja. Und dann halt eben kurz vor der Halbzeit diese Nummer mit zwei Defense Pass Interferences gegen Kansas City, die ich beide frage, also nochmal.
Die erste davon war das, wo die mit den Füßen zusammen, ja, oder der ist genau. Der eine ist im Stolpern gekommen und dem anderen in die Füße gefallen.
Genau.
Ne? Genau. Bei uns in Deutschland würde die wahrscheinlich nicht geschmissen werden. Ne? Also würde ich mal sagen, ich würde sie nicht schmeißen. Johannes und ich haben beide die B-Schiedsrichter-Lizenz. Johannes ein bisschen länger als ich. Man sagt, wenn das halt aus Versehen passiert, soll man die Flagge stecken lassen. Da kann keiner was für.
Genau.
Jetzt hat er unglücklich die Arme dabei nach vorne gerissen und sieht so aus, als ob er vielleicht noch den erwischen will.
Das war so der Knackpunkt. Aber ja, es ist schwierig. Also es ist wirklich schwierig.
Es ist wirklich ein schwieriges Penalty. Und also ich möchte hier auch nochmal ganz klar feststellen, die Tatsache, dass Tampa Bay gewonnen hat, lag nicht daran, dass die Schiedsrichter das entscheidend beeinflusst haben. Ja, Tampa Bay war, das muss man einfach ganz klar sagen, über das ganze Spiel das bessere Team. Ohne Wenn und Aber. Und jetzt kommt aber das Aber. Wenn der ich möchte das nur mal hervorheben. Wenn der erste Satz des Moderators in der Halbzeitpause ist, ja, die Schiedsrichter greifen hier zu stark ins Spiel ein, dann ist das nicht gut. Ja, die zweite Halbzeit war zum Beispiel deutlich ruhiger, wahrscheinlich weil es auch schon entschiedener war, muss man natürlich auch sagen. Aber ich finde halt, man lässt, das habe ich ja auch schon nach dem Championship-Game Green Bay gegen die Buccaneers gesagt, ich finde, die Refs sind in ihren Calls nicht konstant. Also sie lassen sehr, sehr viel durchgehen in den Playoffs, deutlich mehr zum Beispiel auch als in der Regular Season. Und dann immer bei so Kleinigkeiten werden sie dann auf einmal kleinlich. Und das finde ich sehr schwierig. Ja. Nichtsdestotrotz, muss man dann ja auch sagen, haben die Buccaneers das sehr, sehr smart auch ausgenutzt, haben ihre Punkte gemacht und haben halt auch davon zum Beispiel profitiert, um mal von den Refs halt wirklich wegzukommen, weil das haben wir jetzt genug besprochen. Die Chiefs zum Beispiel, fand ich, sahen furchtbar aus in ihrem Punt-Team. Da war kein ordentlicher, es gab einen einzigen ordentlichen Punt und der wurde auch zurückgenommen wegen einer Strafe, wegen einem Holding.
Wegen einem Holding, ja, weil sonst wäre der geblockt worden. Der war nämlich auch nicht gut. Da hat der Panther den Ball fallen lassen und hat
der war das, genau. So, ne, und der Punt danach ging vielleicht 20 Yards, quasi der wiederholende Punt, ne, und weil die dann aus der eigenen Endzone gepuntet haben, waren die halt dann direkt irgendwie an der 40 Yard-Line von Kansas City mit der Offense von Tampa Bay. Also das war halt wirklich, da waren mehrere Punts dabei, die wirklich einfach schlecht waren, das muss man ganz klar sagen.
Die Chiefs haben das Momentum, also das war dieser Punt folgte übrigens auf dieses, wo sie an der Goal-Line gestoppt haben beim
vierten Versuch. Genau, das haben sie auch noch geschafft. Also die
genau, Defense also eigentlich
so ein krasser
Momentum-Swing ja. Und dann machst du sowas. Also die Chiefs haben diesmal den Sack einfach nicht mal aufmachen können, um ihn dann irgendwann zuzumachen.
Ja, und ich fand halt vor allen Dingen in der Offense, also ich finde, die Defense hat sogar noch relativ lange ordentlich gespielt, jetzt mal von den dummen Strafen abgesehen, die waren halt da, ne, passiert, aber wie du sagst, die halten die an der Goal-Line, ja, die halten die zu einem Field-Goal. Und dass du Tampa Bay nicht so komplett vom Scoren abhalten kannst, ist auch klar. Ja, dafür sind die einfach zu gut besetzt und auch zu gut als Team, ja. Aber in der Offense war halt wirklich gar nichts los. Ich meine, klar, quasi im zweiten Kansas City Drive, wo sie dann ein Field Goal nur schießen, da wirft Patrick Mahomes ja so einen Ball, den Tyreek Hill vielleicht hätte fangen können, ja, wo er den quasi von der Face Mask hätte fangen müssen.
Ja.
Dann wäre
wo Patrick Mahomes auf die linke Seite gerollt ist und
genau,
in die Endzone
geklopft hat, ja. Hätte er den gefangen? Ja, hätte es ein anderes Spiel vielleicht ein bisschen werden können, aber hätte Fahrradkette, ist halt nicht passiert. Und die Chiefs haben es überhaupt nicht geschafft, in der Offense irgendwas zustande zu bringen. Hauptsächlich halt, weil die O-Line nicht anwesend war. Das muss man ganz klar sagen. Ich fand, Mahomes hat immer noch ganz gut gespielt. Also da, ne, der hat irgendwie doch das Beste versucht, draus zu machen. Und ich sag mal, also zumindest mir ging es so, zur Halbzeit, auch wenn es da auch nicht gut aussah, zur Halbzeit habe ich noch gedacht, okay, ne, gerade so, wenn man sich die letzten Jahre angeguckt hat, die Chiefs können immer zurückkommen. Scoren können die gefühlt eigentlich immer. Ne? Zweite Halbzeit, man macht Adjustments und dann ist okay. Kriegt den Ball als erstes und macht halt wieder nur ein Field Goal. Ja? Und direkt im Gegenzug scored halt Tampa Bay das 28-9. Und da war es eigentlich vorbei. Da war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, hier passiert nichts mehr.
Ich finde tatsächlich absolut richtig, was du gerade sagst. Und ich hatte auch irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, jetzt geht's los. Ne? Immer mal so ein Drive, die sind dann immer mal so ein bisschen vorgerückt.
Ja.
Aber dann immer wieder stecken geblieben. Und irgendwie hast du so das Gefühl gehabt, die haben keine Mittel.
Ja.
Aber trotzdem hat man so dieses Kansas City-Ding, ne? Du denkst immer, bei denen geht noch was. Und das hast du das ganze Spiel gedacht, fand ich. Das ist wirklich das ganze Spiel. Und du hast immer so gedacht, ah, jetzt. Und dann wieder nicht.
Ja.
Und so war das fortlaufend.
Ja.
Und ich fand einfach, die haben keine Mittel gefunden, egal ob Olan jetzt funktioniert. Ich meine, klar, ist das ein Riesenpunkt, gar keine Frage. Wenn er keine Protection hat, hat er keine Zeit.
Ja.
Aber ich fand, die konnten sich eben keine Adjustments machen. Die, ja. Die haben keinen Weg gefunden. Gar keinen.
Absolut.
Keinen Weg aus der Kontrolle.
Vor allen Dingen so gefühlt. Gefühlt war halt auch jedes angesetzte Passplay immer für 20 Yard plus konzipiert. Na, also da war kein Ding mal so kurzer Swing auf den Running Back oder wir haben mal eine kurze Outroute oder sowas. Nix, das war immer 20 Yards und dann braucht er ja immer Holmes halt 2-3 Sekunden. Und wenn du dann halt jedes Mal direkt einen Defender in der Fresse hast, da machst du halt nicht viel. Also es ist einfach so. Ne? Und wie gesagt, Mahomes ist ein paar Mal irgendwie da noch rausgekommen, hat noch ein paar Dinger geworfen, die dann halt aber an dem Tag auch einfach alle nicht ankamen. Also ne, da lief einfach gar nichts bei den Chiefs.
Ja, und vom Fang her.
Ja, vom Fang genau.
Her ging ja auch nicht viel. Also ich meine, da waren ja nicht alle irgendwie völlig aus dem Feld geballert. Also der hat seine Receiver ja gut getroffen, teilweise auch, aber die haben auch einfach nicht gefangen. Also war auch total erschreckend, fand ich teilweise.
Ja, also waren wirklich
die beiden Mittellinebacker der Buccaneers oder waren das, einfach immer in der Nähe
oder
in der Mitte von Kelce. Ja.
Da hat es entweder dann noch direkt eingeschlagen oder wurde halt erst gar nicht gefangen. Ne?
Absolut, absolut. Also da war wirklich halt, die haben das super gespielt, die Buccaneers, muss man ganz klar sagen. Und haben dann halt auch den einen oder anderen ausgepackt. Ne? Also gestern war zum Beispiel Gronkowski ein riesiger Faktor. Der hatte in zwei Wochen davor gegen Green Bay hatte der genau einen Catch. Also ein Target und ein Catch. Gestern hat er irgendwie 4-5 Catches gehabt und 2 Touchdowns.
Ne? Also ich, glaube, das, Ich glaube auch tatsächlich, dass das mit zum Gameplan gehört hat, weil Evans und Godwin und wie sie alle heißen, die waren halt gemarkt. Und dadurch, dass auch gerade Gronkowski gegen die Packers halt eigentlich keine Rolle gespielt hat, vielleicht auch so ein bisschen überraschende Anspielstation. Ganz überraschend ist es nicht, mit Brady und Gronkowski, aber trotzdem glaube ich, dass es vielleicht schon so ein Mittel war. Ne?
Ja, so wie das System der Buccaneers über die letzten Wochen waren, war es halt nicht so zu erwarten, ne?
Genau, dass die vielleicht so ein bisschen an der Achillesferse getroffen haben, ne? Und die sich halt mehr auf die anderen konzentriert haben. Und Gronkowski dadurch auch ein bisschen mehr freie Bahn hatte. Und Gronk ist halt auch einer, der ist abgezockt, ne? Der ist erfahren, der kann diese also kürzere Distanzen locker. Ne?
Ja, Brady muss man sagen, die zweite Halbzeit war jetzt eher unspektakulär, aber da waren die auch so weit im Voraus, da musste er nicht mehr. Insgesamt aber ein sehr gutes Spiel von ihm, im Gegensatz zu den Wochen vorher sehr clean. 21 von 29 Pässen angebracht, 201 Yards, 3 Touchdowns, keine Interceptions. Das ist halt, das darfst du einem Brady halt einfach nicht erlauben. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ne? Also das, wenn du ihm so, und Kansas City hat ja ähnlich, das hatte ich auch nicht erwartet, die haben auch sehr viel nur 4 Mann gebracht beim Rush und haben ihn halt nicht genug getroffen. Ne? Also das alte Brady-Rezept, den schön vermöbeln, das haben sie halt nicht geschafft. Frank Clark war komplett abgemeldet, Chris Jones auch. Und dann ist der Brady halt einfach noch gut genug, um dich da auseinanderzunehmen. Das ist einfach ein Fakt. Ja? Dann hast du noch diese Tyrann Mathieu-Story dabei, der sich mit dem Brady da anlegt, im Nachgang irgendwas erzählt, von wegen Brady hätte ihn rassistisch beleidigt. Ja? Jetzt kam wohl raus hintenrum, dass Brady offensichtlich hier mic'd up war, ne? Also ein Mikro hatte von NFL Films. Und jetzt hat er das auf einmal wieder zurückgenommen. So, ja, nee, habe ich nicht gesagt. Na, also es ist halt so, da war einfach nur noch Frust bei den Chiefs. Und, also zumindest bei Mathieu. Und, Mahomes hat ja nach dem Spiel auch gesagt, so, ja, die waren halt einfach besser. Ne? Also, was willst du machen? Insgesamt, wie gesagt, die Buccaneers aufgrund der vielen Strafen und Interceptions und ähnlichem mussten sie nicht viel machen. Also nochmal, ne, 201 Yards für Brady sind jetzt auch nicht spektakulär. Gerade wenn man es vergleicht mit den 417 aus Woche 12, Entschuldigung. Aber sie waren halt ultra effektiv. Und das muss man einfach anerkennen. Ganz klar.
Ich glaube auch. Also die haben, weil du gerade die Effizienz ansprichst, ich glaube, die haben nach den 2 Drives mit den Punts in den darauffolgenden 5 Drives jeweils gepunktet.
Ja. Nee, einmal hatten sie Turnover und Downs, das war an der Goal-Line. Aber stimmt. In fast allen Drives.
Genau. Auf jeden Fall. Sie hätten, und da hätten sie auch punkten können.
Ja.
Weißt du, sie waren in jedem Drive, waren sie da, dass sie hätten punkten können.
Ja, also das an der Goal-Line, das war so ein Bruce Arians-Call halt, ne? Aggressiv und wir gehen jetzt dafür. Ja.
Genau. Also wirklich, erst mega effizient und danach einfach hat Tom Brady das und auch Bruce Arians, obwohl er dann später nochmal einen Play-Action-Pass rausgezogen hat bei Dritter und sonst was.
Das war geil.
Aber der hat tatsächlich ein bisschen untypisch für ihn das Spiel dann verwaltet, Bruce Arians. Ja. Und hat dann da wie viel Runs hintereinander gecallt? 6 Runs also hintereinander?
Ultra viele.
Ja.
Und halt auch effektiv.
Aber hat ne? ja zu den First Downs geführt. Ne? Ja. Also die O-Line der Buccaneers ist einfach unglaublich stark.
Ja.
Und hat dem Fournette und der 28, Jones. 27, Jones. Genau, gute Lücken gerissen.
Ja, ja, Alter, wenn ich den Tristan Wirfs spielen sehe, ne, dann kriege ich jedes Mal einen Heulkrampf, wenn ich bedenke, dass die Giants Andrew Thomas gedraftet haben. Das ist einfach, da kriegst du einen Weinkrampf. Bruce Arians, also, warum war der eigentlich so rot im Gesicht, hör mal? Hat er irgendwie, war der hohen Blutdruck? Der war ja tomatenrot, das war echt krass.
Der ist ein bisschen aufgeregt gewesen, nehme ich auch an.
Ich glaube auch, er war ja sein zweiter Super Bowl, ne? Erst als Head Coach beim ersten Super Bowl, den er gewonnen hat, war er ja OC bei den Steelers.
Genau.
Und das ist halt nochmal, ne? Also ich hatte wirklich auf ein sehr spannendes Spiel gehofft, einfach so aus neutraler Zuschauersicht. es wurde mehr oder minder eine Demonstration der Buccaneers, die das verdient gewonnen haben, muss man einfach sagen, die das komplettere Team waren über das ganze Spiel hinweg und die das sehr souverän gemacht haben, die natürlich auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, im Zugzwang waren, denn dieses All-Star-Team wird sich auf Dauer, glaube ich, nicht halten können. Einfach aus, du kannst sie nicht bezahlen, das ist das eine. Ich habe vorhin mal reingeguckt, also nach dieser Season, sprich Stand heute, sind sehr viele von den Free Agents, auch sehr große Nummern, unter anderem White und Barrett, die beiden Linebacker. Ndamukong Suh ist Free Agent, Chris Godwin ist Free Agent, Rob Gronkowski ist Free Agent, Fournette ist Free Agent. Also da kommen schon einige Namen zusammen. Und wie gesagt, mit dem sinkenden Cap Space wird das auch nicht einfacher, muss man ganz klar sagen.
Hat Tom Brady einen Zweijahresvertrag unterschrieben? Ja. Also er hat ja schon gesagt, dass er zurückkommen will.
Ja, er hat einen Zweijahresvertrag. Ja, ja. Er hat tatsächlich einen Zweijahresvertrag unterschrieben.
Weil Chris und ich hatten gestern überlegt, er kommt ja aus Kalifornien
ja.
Und ist, soweit ich weiß, großer San Francisco-Fan, ob der einfach dasselbe nächste Saison nochmal mit den 49ers durchzieht.
Ja. Nee, ich glaube, der fühlt sich ganz gut in seinem Retirement-Home da in Tampa Bay. Und man hat ja auch das Gefühl, nachdem es ja Anfang der Saison so ein bisschen kriselte, angeblich zumindest zwischen ihm und Arians, dass die beiden sich ganz gut zusammengefunden haben. Und haben wirklich, muss man ja auch sagen, im Januar jetzt mehr oder minder fast ihren besten Football gespielt. Man hat sicherlich gemerkt, Anfang der Season, dass die halt keine, das war halt ein neues Team, komplett zusammengestellt und die hatten halt einfach keine Preseason. Ne? Also die hatten kein ordentliches Camp, die hatten keine ordentliche Preseason, die kannten sich alle nicht so wirklich gut. Das hat da sicherlich auch mit reingespielt, behaupte ich einfach mal. Tatsächlich, ich bleibe ja dabei, es gibt ja immer wieder diese Diskussion, Tom Brady, greatest of all time oder nicht. Ich bleibe weiterhin auf meinem Standpunkt, nein. Tatsächlich aus folgendem Grund. Also ich, was ich ihm auf jeden Fall gebe, und das ist so, er ist definitiv der erfolgreichste Quarterback der letzten 20 Jahre. Das muss man einfach festhalten. Oder vielleicht sogar der letzten 30. Der einzige Grund, warum ich mir mit diesem of all time so schwer tue, obwohl er diese 7 Super Bowls gewonnen hat, da kann man nicht wegdiskutieren. Zum einen finde ich es sehr schwer, quasi die Quarterbacks über die Jahre zu vergleichen. Ja, also zum Beispiel so ein Bart Starr, der auch 3 Super Bowls, glaube ich, gewonnen hat, hatte einfach ganz andere Voraussetzungen als ein Tom Brady, auch andere Regeln. Auch ein Joe Montana oder ein Troy Aikman, ein Steve Young, Terry Bradshaw. Das waren noch Zeiten, da durftest du den Quarterback wirklich vergewaltigen als Defense. Heute guckst du vor allen Dingen Herrn Brady nur schief an und kriegst eine Flagge. Also
war am Anfang seiner Karriere auch noch nicht so.
Die Regeln haben. Stimmt, ja. Also gerade was den Quarterback angeht, ist man ja deutlich sensibler geworden in den letzten Jahren. Das ist natürlich allen zugute gekommen, das muss man ganz klar sagen. Zum anderen muss man auch sagen, bei all diesen anderen Quarterbacks, das Spiel war noch anders. Also man ist deutlich mehr gelaufen, als man das dieser Tage macht. Es kam also weniger auf den Quarterback an. Und da kommt jetzt so ein bisschen der Brady-Hater natürlich durch. Von diesen 7 Super Bowls, die der gewonnen hat, ja, hat ihm einen seinen Kicker gewonnen. Einer war die Tuck-Rule. Dann haben wir Deflategate. Dann haben wir Spygate. Und immer ist er involved gewesen. Also er war immer irgendwie dabei. Und deswegen tue ich mich mit diesem Greatest of All Time sehr schwer. Ich erkenne aber wirklich an, wie gesagt, dass er zum einen der erfolgreichste ist, dass er zum anderen ein wirklich guter Quarterback ist und dass er kein System-Quarterback ist. Das Gefühl hatte ich tatsächlich nie. Er ist immer jemand gewesen, der seine Mitspieler besser gemacht hat. Ja, du musstest halt als Receiver das tun, was er dir sagt. Und dann hat er dich besser gemacht. Das ist einfach ein Fakt. Und der Typ ist halt auch einfach jemand sehr, wie soll ich sagen, Wettkampf. Also ein Competitor, würde man in Englisch sagen. Ich weiß gerade das deutsche Wort.
Sehr ehrgeizig.
Ehrgeizig, genau, ja. Ja, also ne, der ist sich halt im Fall der Fälle auch nicht zu schade, einen Quarterback-Sneak für ein Jahr über die Line an der Goal-Line zu springen. Ne? Das ist er halt einfach. Und das muss man ihm zugestehen. Ist einfach so. Ja, klar, die Backe. Bitte, gerne.
Jetzt mal so unabhängig davon, ne, dass ja. er die 7 Super Bowls mit allen möglichen Gates und was weiß ich was gewonnen hat. Aber er hat 10-mal im Super Bowl gestanden.
Ja.
Ich kenn seine genauen Stats jetzt nicht, aber ich glaube, hat er eigentlich jedes Jahr die Playoffs erreicht?
Ich glaube, wenn er gespielt hat, ja.
Konferenzfinale in der Regel vielleicht sogar auch. Also, ne, er ja. kam ja immer weit. Dass du nicht jedes Mal in den Ball kommst, das ist völlig klar. Also,
das ist normal.
Kann ja nicht sein. Ne? Aber wie oft er allein da drin war, wie oft er mit den Patriots auch dauerhaft gewonnen hat. Ich meine, die waren ja eigentlich gefühlt der FC Bayern der NFL. Ja,
ja gut.
An denen musste man erstmal vorbei, wenn man halt irgendwas gewinnen wollte und so.
Absolut.
Ich gebe dir recht, klar, es gab andere Zeiten. Ich meine, es gab Zeiten, da haben die mit Lederhelmen gespielt, ja.
Ja.
Und was weiß ich, also da ging es halt noch viel härter auf die Knochen, ja. Aber es ist halt wirklich 20 Jahre oder wie lange er jetzt schon dieses Niveau hält. Also viel mehr Rekorde, als er bis jetzt schon hat, kann man schon gar nicht mehr aufstellen. Ich weiß nicht, also ich finde die Bezeichnung bei ihm nicht so verkehrt. Ich bin jetzt auch kein übermäßiger Brady-Fan, also nicht praktisch, ne, aber ich habe mega Respekt vor seiner Leistung. Ne?
Total. Also wie gesagt, ich finde halt nur immer dieses of all time schwer, weil du halt auch nicht weißt, was in den nächsten Jahren kommt. Es könnte ja einer kommen, der besser wird. Schwer zu glauben, ne? Das muss man wirklich sagen. Ja.
Nur es gab ja die Diskussion, ob Patrick Mahomes das machen könnte, ihn da quasi in der reinen Statistik einzuholen oder an der Anzahl der Super Bowls.
Glaube ich nicht.
Aber dem hat Tom Brady jetzt erstmal wieder einen Riegel vorgeschoben mit diesem 7. Sieg irgendwie.
Ja, wir haben dir auch gestern gesagt, mit 6-2 wäre noch okay, aber 7-1 hört sich halt nicht mehr so gut an.
Ja. Das hört sich nach Deutschland gegen Brasilien an.
Ja, so ein bisschen. Also ich glaube schon, dass die Chiefs mit dem Mahomes die nächsten Jahre immer irgendwie ein Contender sein werden. Die werden sicherlich auch noch den einen oder anderen Super Bowl erreichen. Aber tatsächlich diese 7 gewonnenen Super Bowls von Brady sehr schwer einzuholen. Ja, auch wenn es nicht immer er war, aber es ist halt im Football so, vor allen Dingen in Amerika, es wird halt alles auf den Quarterback reduziert. Ja, gestern würde ich zum Beispiel sagen, war das einfach eine super Mannschaftsleistung. Overall. Er hat einen super Job gemacht, ja. Aber wie gesagt, was die Defense da hingelegt hat, ist nicht zu unterschätzen. Ja, aber klar. Ne, am Ende steht halt er da mit als Gesicht. Das ist halt so. Das ist auch okay, um Gottes Willen. Ja.
Johannes, du bist da ja immer so ein bisschen auch, du weißt ja auch so Kleinigkeiten. Was für ein Auto hat der gestern bekommen als MVP?
Oh, ich habe das weißt nicht mehr geguckt, um ehrlich zu sein.
Ah, okay.
Weiß ich nicht.
Weil wenn ich das richtig im Kopf habe, kriegt der MVP des Super Bowls immer ein Auto geschenkt.
Ja, 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 ja.
Und ein Trip nach Disneyland. Wir haben uns gefragt, was jetzt sein 7. Auto ist.
Ja, also kann er seine O-Line schenken oder so.
ich glaube, er wird es auch verschenkt haben.
Ein Elektrosmart.
Das wäre wiederum lustig. Kommen wir noch zu einer anderen Enttäuschung, vielleicht ganz kurz, falls keiner mehr was zu dem Spiel zu sagen hat, weil ich glaube, das haben wir relativ ausführlich jetzt besprochen. Ja, genau. Wie fandet ihr die Halftime-Show?
Wir waren tatsächlich, also wir sind jetzt im besten Alter angekommen und wir waren überrascht, wie viele dieser Songs wir kannten, ohne zu wissen, dass die von The Weeknd sind.
Ja, okay. Also das ist wirklich überraschend und das ist eine, ich fand tatsächlich für die Halftime-Show war er jetzt nicht so spektakulär, weil die Musik, die er macht, das ist eher so lockere Begleitmusik, wenn man, was weiß ich, irgendwie arbeitet oder sowas.
Ja, ja.
Aber ist nicht schlecht und ich fand auch die Show gut und war okay, aber also so richtig vom Hocker gehauen hat es mich jetzt nicht.
Wie ging es
tatsächlich? Das war ja voll deine Musik, du hast ja bestimmt all seine Alben.
Ja, also mir ging's tatsächlich lustigerweise genau andersrum, von wegen so, ne, wo ihr sagtet, so, man ist erstaunt, wie viele Songs man von ihm kennt. Ich war erstaunt, dass er überhaupt mehr als einen Song hat, um ehrlich zu sein. Ich kannte genau einen, Und das war der,
den letzten, oder was?
Nee, hier den, der, den die auch bei der Pepsi-Werbung für ihn bei der Super Bowl-Halbzeitshow benutzt haben. Dieses, bei Blinded by the Light muss ich irgendwie mal an einen anderen Song denken, aber das ist ein anderes. Ja, genau. Man muss natürlich sagen, fairerweise, er hatte erschwerte Bedingungen, einfach aufgrund durch Corona. Man konnte nicht so die Massenaufläufe an Leuten da und Statisten mit reinballern, die man sonst natürlich irgendwie über die letzten Jahre kannte, fand ich. Es ist halt tatsächlich so überhaupt nicht meine Musik. Ich hätte mir irgendwie Metallica auf dem Piratenschiff oder so gewünscht. Das wäre richtig geil gewesen. Ja, wie soll ich sagen, ein Freund von mir hat gepostet, so das erste Mal, dass er quasi froh darüber ist, dass das Weekend vorbei ist. Das fand ich ganz passend.
Ich fand einen sehr schönen, passenden Post, der auch nur auf Englisch funktioniert, dass die Chiefs an diesem Wochenende nur den Touchdown bei der Landung hatten.
Ja, das ist richtig. Und der Flitzer, den wir hatten, der hat auch häufiger die Endzone erreicht als die Chiefs Offense. Ja. Von daher, ja, Witze kann man wie üblich sehr viele machen über die ganze Nummer.
Ich fand die Show an sich aber nicht schlecht. Also das haben die Amis auch einfach drauf, ne, mit Bühnenbild, ja, und Feuerwerk und Tänzern und was weiß ich. Also es war schon überragend gemacht. Gut, die Musik, wie bei uns auch, ne, ist halt so Doodle-Musik, ne? Also ja, ich kann damit auch nicht wirklich was anfangen in dem Sinne.
Ja, okay. Ja, ich fand die Show tatsächlich auch nicht so geil, aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich halt jedes Jahr gerne Koks und Nutten hätte. Also letztes Jahr mit den ganzen Trippen-Supern hat mir ganz gut gefallen.
Das war überragend. Das war die beste Halbzeit.
Ja, auf jeden Fall. Also seit langem tatsächlich.
So Wackelarschig.
Ja, genau, das war was, ne? Wenn schon auch, wenn in Deutschland schon die ganze Zeit Parship-Werbung läuft, weil die Zielgruppe die 18- bis 49-jährigen Singles sind, dann kann man auch sowas mal machen als Halbzeitshow.
Absolut.
Ihr habt auch schon Game Pass geguckt, oder?
Ja.
Ja, okay. Wir ertragen, also wir haben auch mit dem Game Pass natürlich geguckt. Ich würde mich interessieren, ob das immer noch so ist, dass jetzt wirklich 24/7 dann diese Parship-Werbung, ich arsch
war jetzt wohl drauf. Tatsächlich so. Also die Menschen, die ich kenne, die zu deutschem Free-TV verdammt waren oder das sich freiwillig antun, warum auch immer, haben ihren Spaß gehabt. Also es lief wohl allein wieder 50 Mal gefühlt Parship. Ja, also ich habe, wie gesagt, ich habe vorhin noch einen Artikel gelesen. Es liegt halt tatsächlich daran, dass die Demagogen davon ausgehen, dass die Zielgruppe die 18- bis 49-jährigen Single-Männer sind, die halt noch gerne Fastfood essen und langsames Internet haben. Das ist so das, was das deutsche Fernsehen denkt, wer da den Super Bowl guckt. Tatsächlich übrigens, das fand ich interessant, letztes Jahr waren es ja 1,9 Millionen, die den Super Bowl geschaut haben auf ProSieben. Dieses Jahr waren es 2,4. Hat sich also doch nochmal deutlich erhöht.
2,4?
Ja.
Alter Schwede.
Das ist schon relativ viel.
Ich meine.
Ja, aber das ist, ich finde, das hat sich in der letzten Zeit schon rauskristallisiert. Ich gucke ab und zu mal sonntags, wenn ich keine Lust habe, mir irgendwie das Internet anzumachen oder mal deutschen Kommentar, gucke ich mal ran. Mhm. Und die haben sich mittlerweile angewöhnt. Die wechseln bei den Spielen, wo sie denken, sie haben halt eine ganz gute Quote, wechseln die immer auf ProSieben. Das heißt, ProSieben zieht sich langsam Football, ne? Also von ProSieben Max.
Ja, ja, also ich glaube, die Playoffs sind ja komplett.
Geht bei dem Hauptprogramm.
Genau. Und da kriegen das halt auch mehr Leute mit, ne? Football wird ja eh immer beliebter, so von Jahr zu Jahr.
Ja.
Weil die NFL streckt da ja auch ihre Fühler aus, ne? Mit England und überhaupt Europa allgemein.
Ja.
Ja. Und das ist für mich, woran man den Sprung erkennt, ne? Dass die es halt wirklich auf ProSieben auf einen der beliebtesten öffentlichen Senden geschafft haben. Ne?
Ja.
Der Bowl wurde, glaube ich, auch direkt auf ProSieben übertragen.
Ja, also die ganzen Playoffs wurden, meine ich, sogar tatsächlich im ProSieben-Programm. Also wenigstens das Championship-Game. Aber ich meine tatsächlich die ganzen Playoffs.
Und ich glaube, dass das nicht nur Hardcore-Fans sind, sondern dazu kommen auch noch alle, die sich einen Game Pass geholt haben.
Ja, also, ja, genau. Also die sind da noch nicht eingerechnet. Die
genau. 2,5. Alter Schwede, ja, cool.
Also für den Sport ist das super.
muss halt irgendwann eine Saison in Deutschland quasi auch wieder geben, eine richtige Football-Saison, egal mit welcher Liga, ob jetzt ELF oder ELF oder GFL oder
ja,
was auch immer. Hoffentlich bald wieder Football.
Ja, das wäre wirklich schön. Aber ja, genau, also absolut, ich sag mal so, die Tatsache, dass auf ProSieben oder auch auf ProSieben Max Football gezeigt wird, tut dem deutschen Football auf jeden Fall gut. Ja, das sieht man, die Zahlen haben sich verbessert. Ich habe im Preview-Podcast, ich habe mir das selber nochmal angehört, was ich da für einen Blödsinn erzählt habe, aus Versehen gesagt, es gibt 800 Menschen in Deutschland, die Football spielen. Das stimmt natürlich nicht, 800.000 sind es inzwischen. Das sind schon relativ viele Leute. Die Zahl hat sich in den letzten 10 Jahren, meine ich, ungefähr verdoppelt, hätte ich letztens irgendwo gelesen. Also das ist schon gut. Ja, und es kann dem deutschen Football nur helfen, wenn mehr Leute diesen Sport spielen. Okay. Ich persönlich kann mir das halt einfach nicht anhören. Also es ist einfach, ich höre mir 1000-mal lieber Chris Collinsworth an, als einen deutschen Kommentator bei ProSieben. Ich kann die Jungs einfach nicht hören. Das ist mir zu viel Blödsinn.
Tony Romo.
Also ja, Tony Romo, Mann. Da kann man nochmal auf gestern zurückkommen, der ist wirklich fantastisch. Ja, ja. Als Sport, also ihr zwei als Giants-Fans habt den natürlich auch geliebt als Cowboys.
Quarterback. Du hast immer souverän von ihm, er hat souverän immer ein paar Spiele verkackt gegen uns. Das war in Ordnung.
Eben. Aber der ist eine Wucht als Moderator.
Wahnsinn. Ja, endlich mal einer von endlich mal ein Dallas Cowboy, der in den Super Bowl gekommen ist. Ja. Ja, der Typ ist, der hat halt Ahnung.
Toll. Der hat diese Ahnung,
und sowohl der kann von Offense
als auch von Defense.
Ja.
Macht das nicht überheblich, hat tolle Lines irgendwie, also macht auch immer mal wieder nette Punchlines und ja. Witze irgendwie. Ich weiß gar nicht, ist das sein Standard-Co-Kommentator?
Ja, das ist das Standard-Team, das da.
Genau, die funktionieren als Team auch gut. Also das ist echt super. Also verstehe ich. Ich habe mir das auf ProSieben jetzt, glaube ich, noch nie wirklich angehört.
Ja, sei froh.
Wir haben uns das mal.
Ja. Also ich weiß noch,
dass wahrscheinlich nicht
ersten,
so gut.
Oder einen der ersten Bowls, den ich mit Chriso zusammen geguckt habe, war übrigens New York Giants gegen New England Patriots, Tom Brady, der erste, den sie gewonnen haben.
Ja, das war ja noch irgendwann in der AD.
Genau.
Das waren ganz andere Zeiten.
Und irgendwann waren dann Pittsburgh gegen Arizona. Ich bin ein großer Arizona-Fan und es war unglaublich bis zur letzten Minute spannend. Was mich auf die Palme gebracht hat, bei der ARD, war der ARD-Kommentator, der durchgehend für 3 Stunden Super Bowl den Quarterback der Pittsburgh Steelers mit Ben Rötlisberger betitelt hat.
Ja gut, der hat halt einen Schweizer Alter Opa.
Schwede.
Das ist halt so.
Aber du kannst nicht 3 Stunden lang sagen, und Ben Rötlisberger lässt sich zurückfallen und wirft einen kurzen Pass auf die linke Seite.
Ja, vor allen Dingen, ich finde halt... Vor allem, man kann halt irgendwie dann, finde ich, von so einem Sportkommentator auch erwarten, dass er sich damit beschäftigt. Ne? Also, du musst jetzt natürlich nicht zu Sebastian Vollmer sagen als Deutscher. Das musst du jetzt nicht machen. Ja? Aber du solltest halt irgendwie wissen, dass Roethlisberger heißt und nicht Rötlisberger. Auch wenn sich's als Deutscher natürlich so anbietet, das so zu formulieren. Wo wir aber gerade noch bei Parship-Werbung waren. Ich habe jemand Neues kennengelernt. Ihr habt ja auch Game Pass geguckt. Da gab es eine englische Werbung, die ihr gut fandet. Ich muss nämlich sagen, ich war da dieses Jahr auch relativ enttäuscht irgendwie. Ich habe nicht so.
Ja, ich weiß, welche wir geil fanden. Also ich war auch so, also ich habe auch gesagt, wann kommt denn jetzt die Hammer-Werbung?
Genau.
Das haben die dann alle gesagt, nee, in Zeiten von Corona können wir da jetzt nicht den Megakracher raushauen. Aber die Werbung mit Tracy Morgan, ich weiß gar nicht, wofür die war. Das war immer dieses, die gab es in verschiedenen Geschichten. Tracy Morgan ist ein afroamerikanischer Schauspieler, Comedian. Der hat zu einer Familie, die irgendeinen Check gemacht hat.
Ja, gesagt, stimmt, die war nett.
Ziemlich wahrscheinlich. Und dann haben die gesagt, was ist denn ziemlich wahrscheinlich? Und dann ziemlich wahrscheinlich ist diese Schlange nicht tödlich. Oder ziemlich wahrscheinlich ist es eine gute Idee,
auf Joey Bosas Parkplatz zu parken. Ja.
Oder genau, Bosas Parkplatz zu parken und so. Das stimmt, war schon sehr lustig.
Stimmt, die war nett. Die war nett. Und was ich auch noch ganz süß als Idee fand, war die diese Chips-Werbung mit Ashton Kutcher und Mila Kunis und Shaggy. Einfach weil der Song einfach lustig ist.
Ja, die fand ich auch lustig.
Die It Wasn't Me-Werbung.
Ja, genau. Die war ganz nett. So, aber so die, wie soll ich sagen, man freut sich ja schon irgendwie immer auch auf die englischen Commercials, weil die das eigentlich ganz gut können, die Amis. Das war dieses Jahr irgendwie auch nicht so Highlight-mäßig unterwegs.
Genau, also ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass sie, glaube ich, vielleicht auch gesagt haben, nee, wir geben nicht so viel Geld dafür aus oder was weiß ich, war diese eine Werbung mit den Body Doubles, wo wer hatte denn da hatten alle irgendwie, alle, man dachte, es wären voll der mega krasse Starcast in der Werbung und dann waren es aber alles nur irgendwelche
Lookalikes.
Ah, okay, ja.
Das haben die auch ausgestellt, ja. Also vielleicht haben die einfach gesagt, wir können in der Zeit, in der irgendwie die Wirtschaft so down ist und so viele Menschen unter der Covid-Pandemie leiden und leider verstorben sind, nicht da irgendwie mit Werbung irgendwas machen.
Ja. Keine Ahnung. Möglich. Bin auch mal gespannt, ob dieser Super Bowl letztendlich zu einem Superspreader-Event wird. Also ich sag mal, die Abstände wurden ja nicht zwingend eingehalten da im Stadion, auch von den Celebrities. Da war nichts mit 1,50 Meter. Und naja, mal schauen.
Weißt du, wie viel wirklich da waren? Weil da war auch da war auch ziemlich viel Pappe dazwischen. Ne?
Ja, ja, also, ja. 22.600 Zuschauer waren zugelassen. 36% Kapazität.
Ja. Okay. Aber dann haben wir auch eine Frage, weil Chriso und ich machen immer Super Bowl Weekend und wir haben uns dann, weil während der Pandemie ist natürlich nicht so viel mit rausgehen. Mhm. Und wir haben uns dann gestern, da haben wir uns 3 Football-Filme angeguckt oder 2? 2. Genau. Was ist deine 2 Lieblings-, wenn du 2 Football-Filme gucken müsstest, ja, oder dürftest, welche 2 wären das?
Ich habe tatsächlich eigentlich nur einen und das ist hier Any Given Sunday. Den gucke ich tatsächlich wirklich gerne. Ja. Im zweiten habe ich gar nicht so, also so als Gesamtfilm. Es gibt immer mal ein paar nette Szenen, aber ich finde, Any Given Sunday zeigt das Ganze doch relativ realistisch. Und ist auch nett gemacht. Ich gucke auch Al Pacino einfach gerne. Sind lustige, ist ein lustiger Charakterdarsteller. Ja.
Ja. Any Given Sunday. Ja, der war gestern auch auf unserer Liste und wir haben uns dann noch Draft Day angeguckt. Der ist wirklich sehr empfehlenswert.
Den kenne ich, den finde ich okay, aber es ist halt nicht so, ja.
Ist aber es ist auch ist halt der Draft irgendwie, ne?
Ja, aber es ist mit Mark Wahlberg.
Invincible,
ja, Spiel seines Lebens oder so heißt der. Der ist auch mit Vince Papali spielt und es beruht auch auf einer wahren Geschichte.
Ja, der ist geil.
Das geht so um einen Eagles-Fan, der halt, die Eagles haben eine schlechte Saison und dann sagen...
Also eigentlich wie immer.
Genau, wir casten mal.
Die machen einen Open Tryout dann.
Wir casten mal die Fans quasi, ne? Und dann wird er halt ausgewählt und kommt ins Trainingscamp und schafft halt tatsächlich in die NFL und obwohl sein ganzes privates Leben halt so zusammenbricht.
Okay.
Also so eine Disney-Sport-Erfolgsgeschichte, aber es ist überragend.
Ja. Okay. Ja. Gut, ihr Lieben. Eine Frage habe ich noch für euch und dann entlasse ich euch in den Feierabend. Ich hätte gerne von euch beiden, die Frage habe ich ja auch schon dem Steven gestellt, letzte im Preview. Was ist eurer Meinung nach das Team, das uns nächstes Jahr zum einen am positivsten überraschen wird und welches Team wird uns mit Negativereignissen beglücken, wie immer man es ausdrücken möchte? Also wer wird die größte Enttäuschung im Gegensatz zu diesem Jahr sein?
Das ist eine gute Frage.
Also ich wünsche mir von Herzen, dass die Arizona Cardinals uns alle negativ enttäuschen werden. Nein, positiv was machen wird. Ich glaube, dass die LA Rams mit dem Trade für Matthew Stafford all in gehen und dann noch was anderes machen.
Ich glaube auch, dass
Viele haben sie nicht mehr, was sie hergeben können.
First-Round-Picks haben sie für die nächsten 4 Jahre, 4, 3, keine Ahnung.
Bis 2024 keinen mehr.
Aber das ist eine echt interessante Frage.
Okay.
Ich bin gespannt, was Houston macht mit ihrem Quarterback. Ob irgendein Team sagt, jetzt mal ehrlich, wie viel 2 First-Round-Picks sind für Matthew Stafford gegeben worden?
Und ein Third-Round. Und ein Quarterback.
Und ein Quarterback, ja. Und dann muss man überlegen, wenn die den traden, wer dann was ausgeht, also was dann bezahlt werden muss.
Ja.
Chriso, was sagst du, welches Team könnte nächstes Jahr.
Ich würde mich einfach freuen, wenn die Giants es schaffen, den Ball festzuhalten. Das würde ich schon mal richtig feiern.
Ja, und Daniel Jones sein Gleichgewicht halten kann.
Bei diesem Entscheidungsspiel, wo sie hätten in die Playoffs kommen können, und der lässt einfach wirklich im letzten Play, muss er sich nur noch hinsetzen und er schmeißt den Ball einfach weg.
Der Running Back jetzt.
Ja, der Running Back. Was macht der da? Ich fand, das war auch mega die Krankheit von den Giants. Ich hoffe, dass sie mich da positiv überraschen, das würde mich schon sehr freuen. Also ansonsten glaube ich, weiß nicht, Buccaneers, ob die das halt so halten können, ja, bin ich auch nicht so ganz von überzeugt. So richtig überraschen ist schwierig, ja, weil man.
Was denkst du denn, Johannes? Dann gib uns ein bisschen Zeit zum Nachdenken.
Ja, also ich habe ja mit Steven, wie gesagt, am Samstag auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, dass uns die Washington United uns positiv überraschen wird. Das sieht
heißt also jetzt? Der Johannes weigert sich, Washington Football Team zu sagen.
Genau. Gesagt, ich sage
Sportvereinigung Washington oder sonst.
Find ich gut. Ich hab angefangen, dem Team einfach irgendwelche Namen zu geben, solange die keinen richtigen Namen haben.
Tomahawk.
Ja, zum Beispiel. Ja, VfL Washington, Sportfreunde Washington, KFC Washington, wie auch immer. Die scheinen da was Gutes zu haben, wenn die einen Quarterback dazu bekommen und vielleicht noch ein, zwei Waffen. So, wem mir das tut als Giants-Fan, könnte das ein gutes Team werden. Und am meisten, den meisten Downfall quasi haben, werden tatsächlich Big Ben und seine TikTok-Crew in Pittsburgh.
Ja, das ist mir auch gerade so gekommen, weil man muss echt sehen, wie die Season dann abgeschlossen haben. Das war ja eigentlich ziemlich erbärmlich, ne?
Ja.
Seit dem ersten Loss ging es ja brachial in den Keller, aber die haben ja wirklich nichts mehr auf die Kette gekriegt. Ja,
das Team ist halt auch so komplett implodiert.
Ja. Aber total, Wahnsinn, es war echt Wahnsinn. Also das fand ich auch, der Leistungsabfall war ja brutal.
Ja, klar haben die auch ein paar Leute verloren, ne, gerade auf der Defense-Seite, aber die Offense war wirklich gruselig, also gruselig.
Ja. Und ich fand aber auch tatsächlich, selbst mit dieser Elber-Streak, die die hatten, ne, das war auch teilweise glücklich gewonnen. Also das war jetzt alles nicht so, dass die da alles paniert hätten. Und
die hätten fast gegen den Four-String-Quarterback der Cowboys verloren.
Ja, also die haben sich da teilweise auch ganz gut durchgequält, ne? Also
Also,
da kannst du auf jeden Fall recht haben.
Ja. Also leid mir das für meinen ehemaligen Headcoach tut, der Pittsburgh-Fan ist. Es kann natürlich immer alles, ne? Es ist ein Tag nach dem Super Bowl.
Mir tut's gar nicht leid, Thomas. Die sollen verrecken, die Spieler. Ich habe den Super Bowl geklaut.
Natürlich immer schwer zu sagen, jetzt einen Tag nach dem Super Bowl ohne Draft und alles. Aber bei Pittsburgh könnte ich mir halt wirklich vorstellen, einfach weil die Charaktere auch sehr schwierig sind. Ne? Und ich habe es auch Samstag schon mal gesagt, wie komme ich auf die Idee, auf dem Logo des Gegners im Vorfeld zu tanzen? Wie dumm kann ich sein? Also es will einfach nicht in meinen Kopf. Es will nicht in meinen Kopf.
Ja, das ist wie anders gepolt irgendwie. Auch gestern der Typ, der... Ja. Was war das? Der Safety, der dann zum Tyreek Hill ist. Weißt du, die liegen am Boden. Der hat gerade den Ball festgehalten. Das ist ein Turnover und Downs. Die können nicht mehr aufholen. Und der denkt sich, es ist jetzt eine geile Idee, vor der ganzen Welt dahin zu gehen und dem zu sagen, ey, du hast mir damals das Peace-Zeichen gezeigt, als du in die Endzone gelaufen bist. Du liegst jetzt am Boden. Hier zeige ich dir das zurück. Wer macht denn sowas?
Ja, das sind halt wirklich, also ne, das ist halt so ein Ding, das macht die NFL einfach. Auch da können die Refs wieder nichts für im Prinzip. Die erlauben halt sehr viel Trash-Talk und ich finde das, ich würde es halt, glaube ich, wenn ich könnte, würde ich es mehr einschränken. Einfach, weil du solchen Situationen dann so ein bisschen vorbeugst.
Ne? Ja, du also, darfst es dem Offenspieler halt nicht erlauben, dass er in die Endzone läuft und dem anderen das Peace-Zeichen zeigt.
Ja. Auch dieses...
Ja, aber ich hätte von so einem, also da habe ich zum Chriso gestern gesagt, oder das haben wir gestern beide gesagt, man muss verlieren können, aber man muss auch gewinnen können.
Ja, genau, und das finde ich auch.
Schützt doch nicht mein Gegner, der so am Boden liegt.
Das hat Tony Romo auch direkt gesagt.
Ja. Also schlechte Verlierer sind schlimm, schlechte Gewinner sind noch viel schlimmer. Also es gibt wirklich nichts Schlimmeres als schlechte Gewinner. Das stimmt wohl. Gut, ihr Lieben, danke für eure Zeit. Hat jetzt doch länger gedauert, als ich gedacht hätte, dass wir brauchen. Hat mich sehr gefreut. Chriso, schön, dass du dabei warst.
Ja, danke.
Ja. Können wir uns auf Hessisch verabschieden? Jetzt sind wir hier drei Hesse.
Können wir gleich noch machen. Bevor wir aber hier in Fremdsprache wechseln, wollte ich noch in Hochdeutsch mich ganz herzlich bei allen bedanken, die mir dieses oder die uns allen diese Saison zugehört haben, die da Bock drauf hatten, denn es ist natürlich jetzt erstmal die letzte Folge für 2021, bis wir dann wieder im August wieder anfangen, über die NFL zu sprechen, vermutlich. Vielleicht noch eine Draft-Folge zwischendrin, aber danke, dass ihr alle dabei wart, auf jeden Fall. Für alle, die zuhören und die das mit dem Challenge-Game so ein bisschen im Kopf haben, wir sind zum einen 9-9 rausgegangen, weil ich nicht die Eier hatte, auf die Buccaneers zu tippen, obwohl ich da so ein Bauchgefühl hatte.
Wir haben einfach so geil auf die Bucks gekippt.
Sorry, wir wollten nicht dein Extro hier.
Alles gut. Und das Geld, das da zusammengekommen ist von allen Tippern, die da jetzt zusammen getippt haben, das wird an die Hellhound Foundation gehen. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich um Hunde der schwersten, also alle Hunde, die in diesem Tierheim sind, haben irgendeine Form von Beißvorfall schon mal gehabt und gelten als angeblich nicht mehr resozialisierbar. Da kümmern die sich drum. Da wird die Kohle hingehen. Das also hier, vielen Dank. Vielen Dank an alle von euch, die sich die Zeit genommen haben und hier in der Show mit dabei waren und über Football mit mir gesprochen haben. Das hat mich immer sehr gefreut. Ich kann euch nur noch mal sehr ans Herz legen, euch NFL Rants and Raves anzuhören von Steve Miranda, der am Samstag ja Gast war bei mir, der mehr oder minder ja der Grund dafür ist, dass ich diesen Podcast überhaupt erst angefangen habe. Und wenn ihr das richtig cool findet, dann, ich glaube, es gibt sogar eine E-Mail-Adresse auf der Homepage, dann schreibt ihn an und überredet ihn, wieder anzufangen. Würde mich auch sehr freuen, weil ich das einfach gern gehört habe. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, nächste Saison dabei zu sein, als Gasttipper oder wie auch immer, sprecht mich an. Die meisten, die das hier hören, kennen mich ja irgendwie auch persönlich. Und das Wichtigste an dem ganzen Zeug, um jetzt zum Schluss zu kommen, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns tatsächlich möglichst bald in irgendeiner Form auf irgendeinem Footballfeld hier in Deutschland wieder, sobald wir alle hoffentlich geimpft sind und dann wieder Football spielen können. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt dürfen Jesse und Christo sich auf Hessisch verabschieden und dann sind wir auch raus.
Ei, Gude, mach's gut, du Babsack.
Leute, lasst es euch gut gehen und macht's fertig.
So ist es. Tschö mit Ösarich, das war Season 1, wie sagt man, Episode 1, nein, Staffel 1 quasi, Staffel 1 von Center Talks und wir hören uns ziemlich sicher zu Staffel 2 dann demnächst wieder. Danke und tschüss.